Willkommen bei Manga, Mensch, Moment. Dein Podcast zwischen Panels und Persönlichkeit.
Willkommen zurück bei Manga, Mensch, Moment. Deinem Podcast für mehr Bewusstsein in der Otaku-Szene. Hi, ich bin Michi und freue mich sehr, dass ihr mir heute wieder Gesellschaft leistet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die letzte Folge ist selbst mir sehr stark im Gedächtnis hängen geblieben. Ich habe selbst noch viel über das Thema Wiederlesen von Reihen und Geschichten eben nachgedacht und auch der Punkt, warum wir das eigentlich viel zu selten tun und es viel, viel mehr tun sollten. Oft ist ja die Jagd nach dem Neuen, nach dem Unbekannten und möglich vielleicht auch Spannenderen, als sich auf das zu konzentrieren, was man ja eigentlich schon hat. Das, was man besitzt, wertzuschätzen und immer wieder aufs Neue zu genießen, mit unterschiedlichen Blickwinkeln drauf. Das ist ja jetzt ein Grundsatz, den wir ja auf ganz viele Situationen in unserem Alltag, in unserem Leben ja auch übertragen können. Ob das jetzt auch der Besitz von Kleidung zum Beispiel ist oder sogar Beziehungen, die wir führen. Manchmal denken wir, glaube ich, dass das Gras auf der anderen Seite viel grüner ist, merken aber so gar nicht, wie gut es uns eigentlich auf unserer Weide, auf der wir uns gerade befinden, geht. Mein Gott, das war jetzt eine unglaublich schöne, wie nennt man das, Metapher? Eine Bildbeschreibung, wie toll es uns eigentlich geht. Und wie schön das ist, was wir haben. Ey, was für ein Deep Talk zum Einstieg. Das war jetzt gar nicht so geplant. Aber vielleicht ging es euch da draußen ja ähnlich und ihr habt auch euch eure Gedanken dazu gemacht. Falls ihr Lust habt, teilt sie gern mit mir und schreibt mir gerne auf Instagram. In der heutigen Folge möchte ich mit euch über etwas sprechen, was uns im Laufe des Sammelns und auch im Laufe des Lesens von unterschiedlichen Manga-Reihen immer wieder begegnet und uns danach auch lange begleitet. Heute geht's um Geschichten, die bleiben. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal in physischer Form im Regal oder in digitaler Form im Backlog, sondern vielmehr in uns selber drin. Geschichten, die wir nicht vergessen oder nicht vergessen können. Ihr kennt es doch sicher auch, oder? Man hat so diese ein, zwei Reihen, die einem heilig sind und die man bei allem, was kommt, einfach nicht verkaufen oder irgendwie aussortieren möchte, weil sie richtig tief in uns verankert sind. Die Hintergründe sind komplett individuell und natürlich unterschiedlich für jeden von uns. Und es gibt auch eine eigene Rechtfertigung für jeden von uns, warum er sagt, diese Reihe ist mir jetzt wichtig. Und die möchte ich gar nicht hergeben. Vielleicht haben euch diese Geschichten getröstet, gestärkt, als ihr es am nötigsten hattet. Oder aber euch auch Kraft gegeben, weiterzumachen, um euch so im Leben oder in eurem Abschnitt, in dem ihr euch gerade befunden habt, irgendwie weiterzubringen. Geschichten, die einen einfach nicht mehr loslassen konnten, gar nicht mal, weil sie jetzt wahnsinnig selten oder rar sind, sondern vielmehr, weil sie eben in uns irgendwas bewegt haben, irgendwas ausgelöst haben, ein Gefühl, ein Impuls, ein Gedanke. Da gibt es ja ganz, ganz viele Gründe. Und mir kam die Idee für diese Folge tatsächlich während des Themas des Wiederlesens, als ich mir da so meine Gedanken gemacht hatte. Und ich dachte mir dann so, naja, ich meine, warum lesen wir Geschichten, oder wir sollten es zumindest, immer und immer wieder? Naja, ganz einfach, weil uns die Welt begeistert und die Story rund um die Charaktere, die Thematik fesselt oder weil sie halt irgendwas mit uns macht. Sie begleiten uns, bringen uns neue Perspektiven oder aber ähneln unserer Lebenssituation halt im übertragenen Sinne. Ja, und ich meine, ich würde ja wirklich super gern der weltbeste Pokémon-Trainer werden und mit meinem Glurak quer durch München fliegen, aber das geht natürlich nicht, ja. Allerdings ist der Hintergrund, stärker im Leben zu werden, zu trainieren, um sein Ziel zu erreichen, ehrgeizig zu sein und dabei nicht seine Gefühle außer Acht zu lassen, schon ein erstrebenswertes Ziel. Aber lass uns doch mal auf den Grund gehen, was denn eigentlich ein bleibender Manga ist. Entspannt euch und überlegt euch mal währenddessen im Hintergrund, welche Reihe das für euch ist. Und warum genau diese? Also, was ist ein Manga, der bleibt? Ich habe mir dazu auch mal lange Gedanken gemacht und bin dann so durch meine Sammlung und habe mir eben genau auch die Reihen angeschaut, die ich ja schon seit Jahren habe und immer wieder gerne lese. Es bedeutet, dass es ja etwas mit mir macht und auch beim erneuten Lesen immer wieder etwas gibt. Ja, sonst würde ich es ja nicht nochmal in die Hand nehmen. Also sprich, eine Reihe oder ein Einzelband, der oder die halt in der Lage ist, mich emotional immer wieder zurückzurufen. Egal wie viele Jahre eigentlich vom ursprünglichen Kauf zurückliegen. Egal wie oft ich die Reihe vielleicht schon gelesen habe und immer wieder was entdeckt habe. Ich weiß aber für mich immer wieder, wenn ich den ersten Band aus dem Regal hole, da ist etwas, das mit mir zu tun hat. Etwas, das ich auf mich übertragen kann. Etwas, das mich fesselt, das mich begeistert. Eine bleibende Reihe, ein bleibender Manga löst also in mir in erster Linie Gefühle aus. In welcher Form auch immer. Das kann Vertrautheit sein, da es meine Kindheitshelden sind, mit denen ich groß geworden bin und es sich fast wie Heimkommen anfühlt. Das kann ein richtiger Aha-Moment sein, der mich beim Lesen immer und immer wieder begeistert und fesselt. Es kann eine Verbindung zwischen den Charakteren sein, die mich an eine Freundschaft oder auch an eine Partnerschaft erinnert. Und natürlich noch ganz, ganz viele mehr. Ja, es gibt ja genügend Facetten wie Emotionen. Einige Reihen haben mich aber auch schon zum Nachdenken angeregt. Und ich musste nach dem Lesen eben mal kurz innehalten und auch mal über das Gelesene nachdenken und das Ganze verdauen. Was wollte mir denn der Mangaka in dem Moment tatsächlich sagen? Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber da fällt mir eben schon wieder, und Gott, ich habe dieses Werk jetzt auch schon dreimal erwähnt wahrscheinlich, fällt mir aber schon wieder eben Berserk ein. Ja, zum Beispiel das Verhältnis zwischen Griffith und Guts. Ja, dieser Konflikt, der da entsteht. Oder aber, naja, es gibt auch Reihen, die haben mich eben in einer schwierigen Phase meines Lebens begleitet, in der es mir vielleicht nicht so gut ging und ich einen sicheren Helden gebraucht habe, der mich eben fängt. Ich kann euch hier mal so eine kleine Geschichte aus meinen letzten Jahren tatsächlich erzählen. So knapp 10 Jahre her, da gab es in meinem Leben so eine Phase, die komplett von Stress geprägt war. Ja, in der ich mich permanent rastlos gefühlt habe. Ich war ruhelos. Ich musste irgendwie ständig funktionieren und in ganz vielen Fronten, ob ich jetzt nun privat oder eben auch beruflich, und natürlich auch mit mir selber, immer am Struggeln war, am Kämpfen war. Ich überall wurde von mir 150% verlangt. Und sowas geht ja auf lange Sicht irgendwie nicht gut. Und wenn man dann keinen Ausgleich für sich selber irgendwie mehr findet oder hat oder auch nicht mehr es schafft, irgendwie zur Ruhe zu kommen, dann ist ja so ein Ende relativ schnell vorprogrammiert. Und in der Zeit war ich eigentlich so permanent irgendwie auf Anschlag und mir ging es auch mental nicht so wirklich gut. Und etwas, was man halt genau in solchen Phasen oder in solchen Momenten eben braucht, ist eigentlich Stabilität. Ja, wir suchen ja wirklich förmlich danach, etwas zu finden, was uns in einer, ja, sagen wir mal, unbeständigen Zeit eher Sicherheit vermittelt. Halt, Ständigkeit suggeriert. Etwas, das uns eben entschleunigt und atmen lässt. Für mich waren das damals die Klassiker eben wie Dragon Ball und Sailor Moon. Warum? Ganz einfach. Es gab mir das Gefühl von daheim sein. Da waren die vertrauten Heldinnen und Helden, ja, die man gefühlt schon irgendwie sein ganzes Leben lang kennt, mit denen man gewachsen ist, als man mit dabei war, als sie gefallen und immer wieder aufgestanden sind und weitergemacht haben, die sich nicht haben unterkriegen lassen und in den schwächsten Momenten trotzdem wieder Stärke gezeigt haben. Dazu kommt natürlich auch so das warme Gefühl der Jugend, in der man aus heutiger Sicht alles ja irgendwie viel leichter war. Ja, und genau das braucht man ja. Aber selbst wenn ich heute die Reihen in die Hand nehme und immer wieder mal lese, denke ich da an eine Zeit zurück, in der mich zum Beispiel Manga und eben auch genau diese Geschichten gefangen haben und für mich eben da waren, als ich es halt am meisten auch gebraucht habe. Das können bei euch jetzt natürlich ganz unterschiedliche Reihen und Werke sein. Allerdings haben ja alle was gemeinsam. Sie sind für uns auf irgendeine Art und Weise besonders und haben uns auf irgendeine Art und Weise begeistert und gepackt. Manche Reihen sind sicherlich nicht irgendwie perfekt. Ja, entweder sind sie zu kurz, zu langatmig an manchen Stellen. Vielleicht ist auch der Zeichenstil jetzt nicht gerade der filigranste und komplexeste, sondern eher vielleicht ein bisschen simpel gehalten. Oder sind es vielleicht auch gar keine bekannten Titel. Ja, was an der Stelle aber manchmal auch super ist, da sie eben von der Masse auch gar nicht zerrissen werden können, sondern was es immer noch so ein kleiner Underground-Schatz ist. Es sind Reihen, die eben bei uns geblieben sind. Ich hatte in der letzten Folge schon ein paar Titel im Rahmen so dieses Wiederlesens ja angesprochen und auch in dem genannten Beispiel, hier wie jetzt eben Dragon Ball und Sailor Moon. Allerdings würde ich gerne auf ein, zwei Reihen eingehen, die für mich immer noch sehr, sehr nachhaltig sind. Darüber würde ich gerne mit euch ein bisschen sprechen. Und ich habe mir jetzt natürlich, ich möchte jetzt nicht schon wieder der Wiederholungstäter sein und über Dragon Ball sprechen tatsächlich. Deswegen, es kommt natürlich trotzdem drin vor. Was soll ich sagen? Ich spoilere euch jetzt kurz an der Stelle. Aber ich habe mir natürlich auch ein paar andere Reihen rausgesucht. Und ich starte jetzt einfach mal mit One Piece. Warum gerade One Piece? Jetzt gar nicht unbedingt wegen dem Hype und wegen dieser langen Beständigkeit. Ich habe ja mit One Piece für mich selber auch erst vor ein paar Jahren so richtig angefangen und für mich auch selber entdeckt. Ich habe euch ja schon mal erzählt, ich habe ja One Piece irgendwann mal vor 20 Jahren gelesen, habe es aber dann irgendwann abgebrochen und so weiter, weil, ja, hatte damals kein Geld, kein Platz, noch Jugendlicher. Jetzt bin ich ja vor ein paar Jahren wieder eingestiegen und habe One Piece für mich selber entdeckt und natürlich auch sofort lieben gelernt. Und es ist für mich auch tatsächlich zu einer Reihe geworden, die ich wahrscheinlich niemals verkaufen werde. Klar, also in erster Linie Spannung und natürlich auch das große Rätsel, was denn jetzt final das One Piece denn sein könnte. Gibt's ja ganz, ganz viele Mythen darum, was ist denn das final des One Piece. Das sind natürlich die unterschiedlichen Welten, die einen immer wieder eintauchen lassen und mitreißen. Aber für mich verkörpert One Piece nochmal ein bisschen was ganz anderes. Die Crew selbst besteht aus komplett unterschiedlichen Charakteren mit unterschiedlichen Geschichten, unterschiedlichen Charakterzügen, eigenen Schicksalsschlägen und natürlich auch zu Beginn ganz, ganz unterschiedlichen Beweggründen, sich dieser Mannschaft anzuschließen. Aber genau diese Diversität macht ja auch diese Mannschaft aus. Keiner gleicht irgendwie dem anderen. Und jeder hat andere Stärken und andere Schwächen. Aber in der Gruppe ergänzen sie sich vollständig und sind als Team unschlagbar. Teamplay und die Gewissheit, dass auch in Freundschaften es unterschiedliche Meinungen, Charaktere, Ansichten geben darf, ohne sich dabei irgendwie auszuschließen, haben mich vor ein paar Jahren tatsächlich an One Piece gefesselt. Ja, und natürlich auch die Werte, für die Ruffy einsteht und sich immer wieder weiterentwickelt, ja, aber sein Herz und auch seine Loyalität irgendwie nie in Frage stellt, sondern immer wieder aus der Situation heraus sich dann doch auf die Seite seiner Freunde stellt, obwohl es vielleicht mal Fehler gegeben hat oder sonst was. Und ich finde das beeindruckend. Ich finde das ganz, ganz toll und ich finde das ganz, ganz stark und das toucht mich richtig. Und das ist was, was mich tatsächlich so an One Piece fesselt und begeistert. Natürlich unfassbar viel Spannung und so weiter, habe ich ja gerade erzählt, drumherum. Aber dieser Kern dahinter und auch eben dieses Mindset von Ruffy, finde ich großartig. Jetzt kommt Dragon Ball. Ich mache es aber auch kurz und schmerzlos an der Stelle, damit es nicht zu lange geht und ihr euch nicht langweilt, wenn ich schon wieder über Dragon Ball rede. Aber wenn ich aus Dragon Ball eben eins gelernt habe, dann, dass man eben auch scheitern darf, dass man verlieren darf, aber dass man trotzdem auch weitermachen darf. Also eine Niederlage ist nicht das Ende. Das ist halt irgendwie auch eher ein Anfang. Das kann eine Chance auch tatsächlich sein, dass man aus einer Niederlage tatsächlich wieder neue Energie, neue Kraft schürt, um eben weiterzumachen. Ja, und Goku kämpft eben nicht, weil er der Beste sein will, oder sich über alle anderen stellt, sondern er kämpft eigentlich, um aus sich selber herauszuwachsen. Und das ist so eine Botschaft, die ich bis heute eben immer wieder verfolge. Jetzt, um mal einen ganz anderen Titel zu erwähnen und jenseits des Ganzen, zum Beispiel Ranking of Kings. Der kleine Boji, der im Grunde genommen alles, aber kein klassischer Held ist, ja, wächst ja im Laufe der Reihe immer weiter aus sich heraus und gewinnt immer mehr an Stärke und an Selbstvertrauen. War doch zu Anfang so unglaublich schwach, weinerlich und wurde ja von allen irgendwie gemieden und natürlich auch unterschätzt. Dann wird er jetzt selbstbewusster, wird ein richtig starker Junge. Und ich weiß nicht, ob ihr die Situation selber kennt, aber man wird ja oft aufgrund von einem Handicap oder aufgrund von seiner Art, wenn man so ein bisschen anders ist wie die Masse, pauschal irgendwie ausgegrenzt, ja, früher gemobbt, denunziert. Und dass man irgendwann auch selber so ein bisschen dieses Gefühl hat, naja, so wie ich bin, reiche ich eigentlich nicht. Ja, das signalisiert mir ja die Masse. Und jeder, der in diese Richtung schon mal Erfahrungen gemacht hat und sei es in der Teenagerzeit, in der Pubertät, wenn man ja sowieso unglaublich sensibel ist aufgrund des eingeschossenen Hormoncocktails, der in einem sich befindet, und man sich erst findet und selber mal die Erfahrung macht, dass man so, wie man eigentlich ist und man denkt, man ist gut so, dass Großteil der Mitmenschen, mit denen man dann täglich sich irgendwie beschäftigt, sich ausgrenzt, eben aufgrund der Tatsache, wie man ist. Ja, ob du jetzt eine körperliche Behinderung hast oder ob du eine Erkrankung hast oder ob du eben anders bist, nur weil du halt nicht wie die Masse bist. Und ich finde, das macht Ranking of Kings tatsächlich für mich so einzigartig, weil ich genau diese Erfahrungen in meiner Jugend gemacht habe, tatsächlich auch in einem jungen Erwachsenenalter. Und bei Ranking of Kings ist es halt so krass. Ich finde diese Entwicklung von Boji so unglaublich beeindruckend, der ja Stück für Stück lernt, Selbstwertgefühl zu entwickeln. Also er ist was wert. Und ich meine, diese Schmach, als man ja ihn damals nicht als König benannt hat, sondern seinen Bruder ja als König dahingesetzt hat und so weiter, das schmerzt doch. Ja, die Leute hinter seinem Rücken getuschelt und er hat ja eigentlich alles mitbekommen und so weiter. Ich fand das ganz furchtbar. Das hat mich so getoucht. Wirklich saß da, mir sind die Tränen über die Wange gekullert. Ich fand das ganz schlimm. Das hat mich auch wirklich krass an Zeiten erinnert. Also so 13, 14 war meine Schulzeit. Und das ist aber halt das Schöne, finde ich, an diesem Manga, weil diese Entwicklung so toll ist. Ja, weil man merkt richtig, wie er immer stärker wird. Und er hat eine Stärke. Jeder Mensch hat Stärken. Wir müssen halt einfach nur sie irgendwann in uns selber finden und auch zu einer Stärke für uns machen. Und das sind so Geschichten, genau sowas toucht mich halt dann. Das packt mich richtig. Merkt ihr, das begeistert mich tatsächlich, wenn ich drüber spreche. Ich finde, das ist toll. So, das sind natürlich jetzt nur so ein paar Titel und natürlich auch so eine kleine Auswahl nur an Reihen. Aber das sind halt tatsächlich Geschichten, die eben einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben und die einen nachhaltig fesseln. Könnt ihr euch noch an meine Frage eingangs erinnern? Welche Mangerei oder welcher Manga ist es, der bleibt? Vielleicht habt ihr jetzt schon eine Antwort für euch drauf. Vielleicht habt ihr selber in euch reingehorcht und habt schon eine Reihe, wo ihr genau wisst, diese Geschichte hat mich nachhaltig begeistert. Wir leben ja in einer Welt, in der Hypes allgegenwärtig sind. Ein Fancy Food jagt das nächste, Labubus haben die Monchitis abgelöst und natürlich gibt es auch unterschiedliche Reihen, die von der Masse in den Himmel hochgelobt werden. Was ist angesagt? Was darf man auf keinen Fall verpassen? Welche Reihe hat das krasseste Cover? Und so weiter und so fort. Hypes sind laut und oft ist es natürlich schwer, sich dagegen zu stellen und wir lassen uns mitreißen und mittreiben mit der Masse. Aber was ist ein Hype? Ein Hype ist in der Regel immer, wie schon gesagt, sehr laut, er ist schnell, er ist kurzweilig. Aber eine Resonanz, die ist leise, aber die ist nachhaltig. Das ist ein krasser Satz, oder? Und da steckt ja so viel Wahres drin. Vielleicht merkt ihr schon, in welche Richtung ich gehen möchte. Ein Manga oder eine Reihe, die euch wirklich berührt und begeistert, muss nicht überall gefeiert, promotet und diskutiert werden, sondern schlicht und ergreifend in uns selber nachklingen. Und genau deswegen ist es ja so wichtig, dass wir uns ja nach dem Gelesenen selbst fragen, warum genau mag ich diesen Titel denn eigentlich? Was hat er mit mir zu tun und was verbinde ich denn überhaupt mit ihm? Und was genau fühle ich und spüre ich, wenn ich ihn lese oder wenn ich nur daran denke? Und genau das ist ja das Entscheidende. Nicht wie viel da draußen ihn feiern, ihn hochloben oder sonst irgendwie was, sondern wie sehr er euch verändert hat und wie sehr er euch geprägt hat. Was bedeutet das, wenn wir dieses Gefühl auf unsere Sammlung übertragen? Ja, ihr kennt doch mit Sicherheit alle diese Begriffe wie das Shelf of Shame, ja, das Regal der Schande oder auch der Stapel der Schande. Sprich die ungelesenen Reihen, die ungelesenen Bände, die neben unserem Bett liegen oder in irgendeinem Regalstapel vor sich hinvegetieren und nur darauf warten, bis sie endlich in die Hand genommen werden. Das sind aber alles Dinge, die erzeugen in uns Druck, die erzeugen in uns Stress und in der Regel trägt es eigentlich gar nicht so zur Freude bei. Und ich würde an der Stelle ganz gerne euch mal mit dem Shelf of Impact vertraut machen, dem Regal der Eindrücke. Oh, jetzt wird's spannend. Ein Regal, das eben nur Manga enthält, die auch was mit euch gemacht haben. Keine komplizierte Sammlungslogik, ja, keinen Drang irgendwie auf Vollständigkeit oder irgendwelche Prestigetitel, die in der Bubble eben nur für falsche Anerkennung sorgen, sondern eben Reihen, die in euch irgendwas ausgelöst und bewirkt haben. Das heißt, das seid nur ihr, eure Manga, die euch, die uns eben bewegt haben. Das Regal kann ja auch klein sein. Es können auch nur zwei Regalböden sein, aber sie sollen irgendwas aussagen. Sie sollen was bedeuten. Das seid ihr. Okay, warum ist so ein Perspektivenwechsel manchmal wichtig und kann uns verändern? Wenn wir immer nur sammeln, damit wir vollständig sind, werden wir irgendwie nie ankommen. Wir werden immer rastlos sein, Leute. Dieses Gefühl, nie fertig zu sein und immer irgendwas hinterher zu jagen, hinterher zu rechnen, das ist unglaublich anstrengend. Und sollte nicht ein Hobby eigentlich eher diese Ruhe vermitteln, diese Zufriedenheit, dieses Gefühl von Ankommen, dieses Gefühl von Zuhause sein? Sollten wir nicht das eher spüren? Und natürlich, es wird immer irgendwie da draußen nochmal was geben, was den bisherigen Titel irgendwie toppt oder wo wir denken, dass wir das unbedingt besitzen müssen. Ja, das ist ja diese Neverending Story. Aber wann fangen wir an, umzudenken und zu sagen, ich habe Geschichten, die mich wirklich geprägt haben, in meinem Regal stehen und nicht schon wieder den neuen fancy Titel, der irgendwie groß in irgendeiner Community gehypt wird. Und wenn wir nur uns mit Titeln beschäftigen oder Geschichten beschäftigen und lesen, um mitzureden, dann wären wir innerlich auch nie still. Ja, und damit meine ich jetzt gar nicht, nicht falsch verstehen, damit meine ich jetzt gar nicht, dass wir anfangen sollten, schweigsam zu werden. Überhaupt nicht, nee. Aber ist es nicht cool, irgendwie innerlich Ruhe seinem Hobby gegenüber zu verspüren? Dass es eine Auszeit ist und nicht, dass ich mich mit oberflächlichen Geschichten irgendwie auseinandersetze, die mir überhaupt nichts geben und die ich dann massenweise in meinem Regal irgendwie sammle. Wir werden ja auch nie richtig Ruhe in uns finden, ja, wenn wir immer nur das tun, um irgendwo dazu zu gehören. Und es macht ja eher das Gegenteil, das stumpft uns ja ab. Ihr kennt das doch selber, ey, wenn man dann irgendwie jeden Hype-Titel in der Hand hält und kauft und dann gehst du in eine Buchhandlung, Thalia Hugendubel, wie sie sich alle schimpfen. Ist ja völlig wurscht oder du bestellst da beim großen Händler. Und dann hast du da diesen riesigen Stapel und denkst du, geil, das Zeug ist alles da, ja, das wird groß gehypt und groß gemacht und so weiter. Und spürt man da noch irgendwie was? Ich glaube nicht. Es macht doch eher das Gegenteil mit mir. Wenn ich mich mit ganz vielen unnötigen Sachen auseinandersetze, die nichts in mir auslösen, die nicht mich nachhaltig begeistern, sondern nur für einen temporären Kick sorgen, dann passiert ja genau das, was ja oft auch passiert, wenn wir Reels gucken oder andere Dopamin-Kick-Aktivitäten, die man betreiben kann. Dazu zählt unter anderem auch Konsumsucht. Wir stumpfen immer mehr ab. So, und um irgendwas wieder zu spüren, bedarf es ja immer einer höheren Dosis. Und dann sind wir wieder bei dem Phänomen des Massekaufs. Ja, je mehr rein ich habe, desto mehr habe ich das Gefühl, ich fühle irgendwie was, ich spüre irgendwie was. Aber ich konzentriere mich dann nicht mehr auf die Geschichten, die tatsächlich bereits da sind und die vielleicht mich nachhaltig berühren. So, wenn wir anfangen, diese gelesenen Reihen eben anders zu sehen und sie anders zu hinterfragen und eben anders zu spüren, kann das Manga-Hobby tatsächlich ein Weg sein. Ein Weg, der mehr zu uns selber führt. Weil eben diese Geschichten einen Teil unseres Selbst repräsentieren. Ja, das heißt, diese Geschichten, das haben wir ja in der letzten Folge auch mit dem Thema Reread ja nochmal angedeutet oder angesprochen, dass Geschichten, die mich ja begeistern, irgendwas auch ein Stück weit mit mir zu tun haben. So, und das ist doch toll, irgendwie zu wissen, ich habe diese Reihen in meinem Regal stehen und die repräsentieren irgendwie mein Interessengebiet. Ich finde es total spannend, Leute. Ich finde das wirklich cool. Und da kann so ein Hobby auch echt schön tief gehen. Ich finde das stark. Und das ist einfach so ein schöner Perspektivenwechsel, wenn man da einfach mal weg von diesem stumpfen Massekaufen irgendwie geht, sondern einfach, was weiß ich, 10 Reihen hat, die aber richtig viel über einen selber aussagen, die man fühlt, die man geil findet. Ist doch cool sowas. Und da sind wir wieder bei diesem Grundsatzthema. Ja, wenn wir anfangen, eben unsere Manga-Regale genau danach zu sortieren, welche Reihen eben in uns bleiben, touchen, berühren, verändern, dann haben wir ja auch eben eine Chance zu spüren, dass man halt viel weniger braucht, aber so ein Hobby einem dann viel mehr geben kann. Und Leidenschaft lässt sich nicht in Masse messen. Also das ist wirklich ein Irrtum. Sondern Leidenschaft ist ja, wenn ich für irgendwas brenne, mich in irgendwas verliere, was ich wirklich toll finde, darin aufgehe, wenn ich so in ein Universum voll und ganz eintauche, wenn das was mit mir macht, wenn das mir Zufriedenheit gibt, wenn das mir Stärke gibt, wenn mir das Glück gibt und ich diese Sache immer wieder genießen kann. Ja, das ist so, weiß ich nicht, ist wie bei Sport. Ja, oh Gott, jetzt kommt wahrscheinlich ein Vergleich, der ein bisschen weit hergeholt ist, aber ich liebe Sport. Ich gehe jeden Tag tatsächlich zum Sport auch in der Früh und mir gibt es tatsächlich irgendwie was. Ich mache das so unglaublich gern. Ich verliere mich da auch total drin und es ist ja, also 2-3 Mal die Woche immer die gleiche Tätigkeit, die man ja eigentlich tut, aber es macht halt einfach Spaß, sich da drin zu verlieren. Und deswegen brauche ich aber jetzt nicht irgendwie für 900 Euro irgendwelche fancy Sportklamotten oder sowas, sondern mir reicht eine kurze Hose und ein Shirt und ich brauche halt ein paar Schuhe. Aber alles andere brauche ich ja nicht. Und ich finde, sowas ist doch schön. Das heißt ja auch für mich, dass ich mich ja von diesem Massekauf einfach distanziere. Und 10 aussagestarke Reihen in meinem Regal stehen habe. Und das ist ja das Coole. Das definiere ja ich. Das sagt mir ja kein anderer, ob diese Reihe aussagekräftig ist oder nicht. Ja, das mache ja ich selber. Ich definiere für mich selber diese Reihen, weil sie best mit mir gemacht haben. Und das ist ja nochmal viel schöner. Also ich muss ja da mich irgendwie auf gar niemanden berufen oder irgendwie sagen, hey, ich darf ja nur das da haben, weil mir der und der das so gesagt hat. Das ist doch ein tolles Gefühl, wenn man solche Sachen hat. Und dann reicht auch vielleicht ein Manga-Regal, weil es dich immer wieder glücklich macht. So cool. Okay, das war jetzt heute schon ein bisschen ordentlicher Deep Talk. Das hatte ich ehrlich gesagt zu Beginn gar nicht dazu kommen sehen. Aber ist es denn nicht auch genau das, was unser Hobby eben so besonders macht? Ja, wenn wir uns einmal eben selbst die Frage stellen, welche Reihen eben für uns besonders sind und wie wir daran eben wachsen können. Ich glaube, so ein Shelf of Impact, ein Regal des Ausdrucks, ist vielleicht auch gar nicht so ein verkehrter Weg, seine Sammlung eben nochmal neu zu betrachten oder eben auch neu aufzustellen. Und damit meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie was wieder auszusortieren oder zu verkaufen oder sowas, sondern ich kann ja meine Manga entsprechend eben ausrichten und sagen, okay, die ersten 2 Regalböden sind meine besonderen Böden, weil dort steht jetzt für mich, weiß ich nicht, magst du es nicht schon wieder sagen, aber Dragon Ball zum Beispiel, ja, oder da steht für mich jetzt Naruto und so weiter. Dann sind es doch aussagekräftige Regale und für mich eben sehr, sehr wertvolle Regalböden. Und darauf kommt es ja am Ende des Tages irgendwie an. Sehr, sehr spannendes Thema heute. Fand ich wirklich mal interessant, da so einen Blick dahinter zu werfen. In der nächsten Folge schauen wir uns einmal an, welche Genre denn zu uns passen und wie wir unseren persönlichen Geschmack besser kennenlernen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung und über ein Abo. Falls ihr mir auf Instagram folgen möchtet, findet ihr mich dort unter manga-mensch-moment. Falls ihr Lust habt, hinterlasst mir gerne eine kleine Nachricht. Da freue ich mich immer drüber. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.